Der Titel unseres letzten Panels lautet Globale Zivilgesellschaft, Avantgarde oder Reparaturbetrieb. Der Thomas Gebauer hat heute früh schon aufgemacht, was darunter vielleicht zu verstehen sein könnte. Also wir werden jetzt vielleicht keine Begriffskritik hier oben machen, sondern Zivilgesellschaft oder Zivilgesellschaften einfach als Begriff nehmen zwischen sozialen Bewegungen und NGOs, die versuchen, die Verhältnisse nicht nur zu befestigen, sondern auch zu verändern im Sinne von mehr Demokratie und Gerechtigkeit. Vielleicht können wir dann also diesen Begriff Zivilgesellschaft verwenden, ohne ständig Anführungszeichen setzen zu müssen. Und klar, wir haben das Glück, wir haben sozusagen zwei Vertreter, Susanne Baumann, Thomas Gebauer, die auf ihre Weise versuchen, Politik Einfluss zu nehmen über ihre Organisation Crisis Action und Medico International und zu verändern. Und wir haben zwei Journalisten hier, Stefan Hebel haben Sie schon kennengelernt, die sozusagen die mediale Öffentlichkeit präsentieren oder Teil von Öffentlichkeiten darstellen, die Sie auch mitgestalten können als Journalisten, und Philipp Krassmann, Chefredakteur vom Freitag und früher Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung, der vielleicht uns nachher auch nochmal einen Einblick gibt in das, was Stefan Hebel schon angekündigt hat, dass sich das sehr verändert hat, als Berlin zum Zentrum deutscher Politik wurde und auch das Verhältnis zwischen Journalisten und Politik sich neu gestaltet. Vielleicht wird er ein bisschen aus seinem Nähkästchen erzählen können, wo er jetzt beim Freitag ist, der vielleicht ein bisschen einen anderen Angang hat. Ich möchte als erstes die Möglichkeit einräumen, dass Susanne Baumann die Arbeit von Crisis Action vorstellt. Crisis Action ist eine Lobbyorganisation, unter anderem Medico ist dort Mitglied. Susanne Baumann ist Menschenrechtsexpertin, Rechtsassessorin, hat früher lange Jahre bei Amnesty International gearbeitet und leitet diese Organisation jetzt in Berlin und arbeitet eigentlich als Organisation eher im Stillen. Von daher die Frage, wie unterscheidet sich denn Lobbyarbeit von Nichtregierungsorganisationen, von Organisationen, die sich auch als soziale Anwälte, derer, die nicht sprechen können, verstehen, von anderen Lobbyorganisationen, die ja auch in Berlin kräftig tätig sind?
Ja, Katja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung an Medico zu diesem wirklich interessanten und spannenden Tag bislang. Vielleicht kann ich ganz kurz ein paar Worte zu Crisis Action verlieren, damit Sie sozusagen einordnen können, was wir als Organisation überhaupt machen. Wenn wir den Titel hier mal sehen, globale Zivilgesellschaft, Avantgarde oder Reparaturbetrieb, da kann man vielleicht sagen, dass Crisis Action vielleicht so ein bisschen der Versuch einer Antwort, vielleicht auch ist es schon ein bisschen eine Antwort auf die Notwendigkeit der globalisierten Politik ist. Und zwar ist Crisis Action arbeitet zu dem Thema bewaffnete Konflikte. Wir versuchen, den Einfluss und die Wirkung zivilgesellschaftlichen Engagements von Nichtregierungsorganisationen zu diesem Thema zu verstärken. Zum Schutz der Menschen in den Staaten, zum Schutz der Menschenrechte in diesen Staaten. Wir sind ein relativ kleines Team, 15 Leute in 7 Ländern, relativ strategisch verteilt in Europa, hier in Brüssel, in Paris, in London, in Berlin, aber auch in New York, wo der Sicherheitsrat sitzt, in Kairo, wo die Arabische Liga sitzt und in Nairobi, wo die Afrikanische Union sitzt. Wir haben ein sehr, sehr großes Partnernetzwerk, und das ist auch sozusagen die Arbeit und arbeiten für diese Partner eben. Das sind über 60 Partner aus ganz verschiedenen Ländern über den ganzen Kontinent. Und was wir versuchen ist, diese Organisationen zu vernetzen, sie mit Informationen zu versorgen, die zum Teil von Ihnen kommen, also wirklich quasi die Informationen zu poolen für alle unsere Partner. Und mit ihnen eben auch gemeinsame Strategien zu entwickeln zu bestimmten bewaffneten Konflikten. Also ich sage mal ein Beispiel im Kongo, was wir zuletzt gemacht haben. Da gibt es die Lord's Resistance Army. Das ist eine Rebellenorganisation, die für ganz verheerende menschenrechtliche Misshandlungen verantwortlich ist. Dazu haben wir beispielsweise, das war ein Thema wirklich, was lange Zeit völlig hinten rübergefallen ist im Kongo. Im Kongo weiß man überhaupt nicht, wo man angefangen ist. Andrea Böhm könnte da jetzt sehr, sehr viel zu erzählen. Aber wo wir eben mit unseren Partnerorganisationen und über die wiederum mit den Partnerorganisationen im Kongo selber versucht haben zu überlegen, wie bekommen wir das Thema auf die Agenda. Also wirklich zu gucken, das meiste zum Kongo läuft im Sicherheitsrat. Also da musste man auf jeden Fall schon mal anfangen. Und zu gucken, wie bekommt man das da auf die Agenda. Wir haben einen Bericht gemeinsam mit diesen Organisationen gemacht. Wir haben einen Brief mit über 100 Organisationen, lokalen, internationalen Organisationen, koordiniert mit unseren Partnerorganisationen, wo der Input eben aus dem Kongo auch kam, dann wiederum über unsere Partner ergänzt. Dann geguckt, wie bekommt man das auf die Agenda in den zuständigen Gremien. Da muss man wirklich viel Wissen zu haben. Und das ist es eben, glaube ich, auch, was eine große, große Herausforderung ist für internationale zivilgesellschaftliche Politik. Wirklich zu wissen, wie funktioniert diese Politik? Welche Gremien sind zuständig? Wann ist was auf der Tagesordnung? Also wirklich diese ganzen Abläufe, das ist wirklich etwas, wozu viele Organisationen tatsächlich auch gar nicht so unbedingt die Zeit haben, das zu verfolgen. Und sozusagen diesen Informationsaustausch und diese gemeinsamen Strategien zu entwickeln, das machen wir eben für und mit unseren Partnerorganisationen. Dazu gehört eben zum Beispiel auch eine Analyse, ich nehme wieder das Beispiel Kongo, auf wen kann man da, welchen Staat kann man sich vielleicht zuwenden, der da sehr unterstützend ist. Zum Beispiel Frankreich führt eigentlich alles innerhalb der UN an, wo es zum Thema Kongo, mit denen eben auch dann zu arbeiten, die ganz früh zu beeinflussen, zu sagen, erstens, zweitens, drittens, das sind unsere Forderungen, die müssen auf jeden Fall in eure ersten Papiere, die ihr dann bei den Vereinten Nationen diskutiert, das muss da drin sein. Die Forderungen, wie gesagt, die dann eben aus dem Kongo zum Beispiel kommen, das ist eben was ganz Wichtiges. Das Gleiche wird dann wieder gespiegelt in Brüssel, die ähnlich zu dem Thema arbeiten, auch da wieder zu gucken, welche Institutionen sind wichtig, welche Länder sind wichtig. Das ist etwas, wo wir sozusagen versuchen, Informationen zu machen und so ein bisschen auch Strategieberatung sozusagen aus unserer Erfahrung zu machen. Genau, beispielsweise ganz aktuell im Kongo gibt es die MONUSCO, das ist die UN-Truppe, die da vor Ort ist. Aufgrund, lange Geschichte im Kongo, ist wirklich ein sehr komplexes Thema, arbeitet ein Großteil, also ich sage mal 95% der internationalen Friedenstruppen sind in den östlichen Gebieten, nicht da, wo die LRA ist. Da ist es zum Beispiel es gibt fast keinen Schutz durch die internationalen Schutztruppen in den Gebieten, wo die LRA stationiert ist. Da ist zum Beispiel eine Forderung jetzt ganz konkret, es müssen mehr von diesen internationalen Friedenstruppen in die Gebiete, wo die LRA zum Beispiel aktiv ist. Das ist zum Beispiel so eine ganz, ganz konkrete Forderung, die man dann versuchen kann durchzubekommen, als Beispiel. Oder anderes Beispiel auch zum Kongo, es gibt bei der EU einen Special Representative, heißt der EU, der zum Kongo arbeitet, der soll gerade abgeschafft werden. Da muss man jetzt zum Beispiel, er hat eine ganz, ganz wichtige Rolle, eine ganz, ganz wichtige Arbeit geleistet. Es gibt so eine, wie man in Brüssel immer sagt, Kongo-Fatigue innerhalb der EU. Also keiner kann mehr über dieses Land hören, weil es so hoffnungslos ist. Und dieser Mann, Roland van der Geer, hat sozusagen immer noch ganz, ganz viel angestoßen. Es wäre also ganz wichtig, dass diese Position einfach weiter besteht, um weiter die EU dazu auch anzutreiben. Das ist zum Beispiel auch eine weitere konkrete Forderung, die man jetzt in Brüssel zum Beispiel nachverfolgen kann, durch die ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, die man dann da hat. Genau, das vielleicht mal so als Beispiel.
Gibt es einen Unterschied, wenn man den zweiten Teil zwischen anderen Lobbyorganisationen?
Genau, ja, das ist auch noch ein wichtiger Teil. Es gibt natürlich viele große Verbände, viele große Zusammenschlüsse, die eine sehr gute Arbeit machen, die über lange Jahre auch eine sehr gute Arbeit machen. Und der wesentliche Unterschied von Crisis Action dazu ist eigentlich, dass wir eine ganz flexible Organisation sind. Also man ist nicht bei Crisis Action Mitglied, auch wenn du das so nett gemacht hast, sondern man ist eine Partnerorganisation. Und es schließen sich sozusagen wirklich immer nur die Organisationen zusammen, zu einem bestimmten Thema, manchmal wirklich nur, ich sage jetzt mal Beispiel zu diesem LRA-Thema, weil da haben sie die Expertise, da haben sie die Partner vor Ort oder da haben sie selber Personen vor Ort, die das eben mit recherchiert haben, das ist ihnen ein Anliegen, dann beteiligen sie sich damit. Also wir machen immer ganz, ich sag mal, länderspezifische, manchmal auch themenspezifische Koalitionen sozusagen aus unserem großen Partnernetzwerk und arbeiten mit denen dann manchmal, also sehr, sehr intensiv. Andere beteiligen sich manchmal nur, indem sie Informationen einfließen lassen. Also diese Flexibilität, das ist, glaube ich, was Crisis Action ganz, ganz besonders auszeichnet. Dann auch nochmal unsere globale Strukturiertheit, also wirklich auch versuchen, da zu sein, wo Politik gemacht wird. Es gibt natürlich viele große Organisationen, die haben das, die haben ein großes Netz. Es gibt aber eben auch viele, die haben das nicht unbedingt. Und und deren Arbeit, glaube ich, kann man ganz, ganz viel effektiver machen. Beispiel Afghanistan, da hat Deutschland in diesem Jahr die Leitung, sage ich mal, zum Thema Afghanistan in ihren Händen. Das wussten ganz viele in der Zivilgesellschaft erstmal überhaupt nicht. Wenn man nicht in New York unmittelbar vertreten ist, naja, bekommt man es irgendwann vielleicht mit oder auch nicht. Und sozusagen, wie man das dann möglicherweise gut beeinflusst, dass man eben auch nicht nur Informationen hier aus Deutschland hat, sondern dass eben auch gespiegelt wird aus New York. Manchmal erzählen einem in New York auch die deutschen Vertreter was ganz anderes als hier in Berlin. Das sozusagen gegeneinander abzustimmen, das ist sozusagen, glaube ich, was Crisis Action ausmacht. Wir arbeiten auch wirklich nur zu einem ganz kleinen Portfolio, also wirklich nur zu 3-4 Ländern immer, um uns mit unserem kleinen Team wirklich ganz darauf zu konzentrieren, diese Arbeit zu koordinieren und der Organisation mit voranzubringen.
Haben wir vielleicht mal einen kurzen Einblick zum Thema, wie beeinflusst man zumindest globale politische Öffentlichkeit? Ja, das ist ja unvorstellbar wahrscheinlich. Von hier aus, Thomas Gebauer, Medico International, hat darin Erfahrung zum Thema globale Öffentlichkeit mit der Kampagne zur Ächtung der Landminen. In der Vergangenheit wissen wir vielleicht, wie das geht. Welche Lehren kann man denn für heutige Fragen ziehen? Also welche sind die zentralen Themen, die man eigentlich nur noch global lösen kann und wird deshalb auch irgendeine Art von globaler Öffentlichkeitsarbeit machen muss?
Ja, ich möchte gerne, Dankeschön, Katja, bei den Bemerkungen von Susanne anknüpfen. Als jemand, der sowohl jetzt versucht, in Berlin und zum Teil auch mit Susanne zusammen Lobbyarbeit zu machen, aber gleichzeitig auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist, weiß ich ein bisschen, was notwendig ist und wie es zusammengehört. Also man kann eigentlich Einfluss nehmen jetzt auf Politik nur dann, wenn wirklich auch sowas wie öffentlicher Druck da ist. Wenn ein Thema virulent ist, wenn sowas wie eine Gegenposition oder eine Gegenmacht sich entwickelt hat. Und das spürt man natürlich bei all diesen Themen, die wir hier ansprechen. Es ist klar, dass wir im Kontext von nationaler Politik, nehmen wir das Beispiel Stuttgart, das etwas einfacher haben als im globalen Kontext. Da ist klar, wer der Adressat ist. Da kann man sich an zum Beispiel die Landesregierung wenden oder an die deutsche Öffentlichkeit. Aber wenn wir es jetzt zu tun haben mit Problemen, die von globalem Ausmaß sind, nehmen wir das Problem des Klimawandels oder auch die Frage der Gesundheit, der Ernährung, die Nutzung von Ressourcen, Gewaltverhältnisse und all die Dinge, dann ist es mit dem Adressaten schwerer. Es gibt nicht einen Weltstaat, an den man sich jetzt als Öffentlichkeit wenden könnte, wo man sagen könnte, hier muss etwas getan werden, sondern es gibt ein Chaos von verschiedenen Akteuren und Institutionen und zum Teil legitimierten Strukturen, aber auch meistens weniger legitimierten Strukturen, mit denen man es zu tun hat. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, dass sich gerade bei diesen Politikbereichen, die ich gerade genannt habe, vieles der Kontrolle durch Nationalstaaten alleine entzogen hat. Es ist nur noch im Zusammenspiel von verschiedenen Nationalstaaten möglich, etwas zu ändern, und es sind eben auch andere Akteure aufgetaucht, die ganz bedeutend sind, multinationale Konzerne. Aber wenn wir das Thema der Gesundheit nehmen, auch Stiftungen, wie zum Beispiel die Gates-Stiftung. Und man muss einfach wissen, dass diese Gates-Stiftung inzwischen über ein Budget verfügt, das höher ist als das der Weltgesundheitsorganisation, als eine zwischenstaatliche Struktur. Also um nur die deutlich zu machen, welche Bedeutung bei solchen privaten Akteuren inzwischen auszumachen sind. Wenn das so ist, dann ist natürlich dem, was wir heute Morgen diskutiert haben, eigentlich demokratische Strukturen zu demokratisieren, erstmal etwas ganz anderes entgegengesetzt. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Sie sind sozusagen Tür und Tor offen für Einflussnahmen durch Machtinteressen, durch Wirtschaftsinteressen. Und das ist der Punkt, wo letztendlich dann die globale Öffentlichkeit ins Spiel kommt, die an der Stelle erstmal die Stimme erheben muss und sagen kann, wir sind damit nicht einverstanden, wir sind damit nicht zufrieden. Die so etwas wie Empörung formuliert und auch den Widerspruch organisiert. Und da kann man das Beispiel der Landminenkampagne durchaus nehmen als eine Lernerfahrung, weil wir dort erstmals sozusagen uns als Akteure global zusammengefunden haben und versucht haben, ein ganz einfaches, konkretes Ziel, nämlich Verbot von Landminen, was im nationalen Kontext auch wieder nicht möglich gewesen wäre, global, international hinzubekommen. Wir haben damals unglaublich viel lernen müssen untereinander. Ich will das nochmal aufgreifen, was heute zu Stuttgart gesagt worden ist. Das waren Lernerfahrungen im globalen Kontext, wo die unterschiedlichen Akteure zueinander gekommen sind und erstmal schauen mussten, wie geht das miteinander? Welche Hierarchien gibt es zwischen zivilgesellschaftlichen Vertretern oder öffentlichen Vertretern aus dem Norden und denen aus dem Süden? Welche Rolle spielt Geld? Welche Rolle spielt die Möglichkeit, Englisch zu sprechen und mit Sprache zurechtzukommen? Alles Dinge, die nicht einfach gegeben sind, sondern die erst mal eingeübt und gelernt werden müssen. Und deswegen sage ich immer, diese globale Öffentlichkeit, die ist nicht da, sie ist noch nicht da, sie bildet sich gerade, aber sie ist notwendig und sie wird gebraucht, um diesen globalen Problemen irgendwo auch mal dann etwas entgegensetzen zu können. Es ist sowas wie eine große Werkstatt und wir haben das bei der Landminenkampagne dann auch relativ erfolgreich hinbekommen, wenigstens etwas durchzusetzen, was dann als eine zwischenstaatliche Verabredung, eine Übereinkunft kodifiziert worden ist. Nicht ein Weltstaat hat etwas verboten, sondern die einzelnen Nationalstaaten. Das waren Hin- und Herspielen zwischen globaler Öffentlichkeit und nationalstaatlicher Regelung dann am Ende. Ich gebe zum Abschluss des Anfangsstatements ein kurzes Beispiel, was wir im Augenblick tun. Ich gehe wieder auf die WHO zurück, auf die Weltgesundheitsorganisation, die uns schon als eine Struktur, die für globale Fragen im Kontext von Gesundheit notwendig ist, sehr am Herzen liegt. Wir wollen sie letztendlich stärken, aber im Sinne von Redemokratisierung. Wir wollen den Einfluss von multinationalen Konzernen, der Pharmaindustrie und anderen zurückdrängen und den Einfluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Öffentlichkeit und vor allem von denen, um deren Gesundheit es ja geht, wieder zurückholen in diese Struktur. Jetzt passiert Folgendes, dass aufgrund des Drucks, den wir langsam erzeugen, und dann bin ich bei dem Thema Avantgarde oder Reparaturbetrieb, die WHO reagiert und von sich aus vorschlägt, so etwas wie ein World Health Forum einzurichten, ein Multi-Stakeholder-Meeting, wie es heute heißt, also wo alle Akteure zusammenkommen und dann gemeinsam so etwas wie Vorbereitung von politischen Entscheidungen betreiben sollen. Wir haben das intensiv diskutiert. Wir haben uns dazu letzte Woche in Delhi als globale Öffentlichkeit zusammengefunden, 50 Leute und miteinander diskutiert, wie wir uns dazu verhalten sollen. Auch das war wieder der Lernerfahrung. Ist es jetzt ein Vorteil, da reinzugehen? Ist das etwas, was wir nutzen sollten? Oder ist es etwas, was uns am Ende aufs Glatteis führt und letztendlich ein Feigenblatt dafür liefert, dass andere Akteure, die mächtiger sind als wir, dann dort zum Tragen kommen und am Ende wir auch noch zur Legitimierung einer solchen Struktur beitragen. Wir haben, und glücklicherweise ist das sehr schön, als 50 Akteure aus aller Welt in Delhi uns getroffen und beschlossen und gemeinsam diskutiert, 3 Tage lang, dass es gefährlich ist, dass wir es zurückweisen, diese Form von Governance, Global Governance, und wir andere Formen von Beteiligung haben wollen. Und auch wieder an dieser Stelle ist deutlich gewesen, wir mussten erst gemeinsam lernen. Diese globale Öffentlichkeit ist nicht erst da, hat es aber vermocht, dann über diesen Prozess der Deliberation gemeinsam zu dem Ergebnis zu kommen, wir wollen andere Formen der Beteiligung als diese in einer solchen Struktur. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie vorsichtig man sein muss und wie auch es zum Teil dann innerhalb der Zivilgesellschaft umstritten ist. Es gibt andere Nichtregierungsorganisationen, machtvolle, mit viel Geld ausgestattete, die sehr gerne in solche Prozesse hineingehen, weil sie sich schon sehen, auf gleicher Augenhöhe sozusagen mit der Pharmaindustrie und gemeinsam versuchen dann irgendwelche Politikbereiche zu betreiben, als Stellvertreter sozusagen für Öffentlichkeit oder für die Menschen, um die es geht, aber letztendlich dann diesen Kontakt und diese Wurzel in der Öffentlichkeit dann vergessen. Das ist der Punkt als ein Beispiel, wo wir heute dran arbeiten. Es ist nicht fertig. Es ist nur deutlich zu machen, hier ist alles offen und hier sind die Prozesse, an denen wir arbeiten und an denen gearbeitet werden muss, um globale Öffentlichkeit dann auch effektvoll in Szene zu setzen.
Wir springen von der globalen Öffentlichkeit, die sich erst noch bildet oder zurzeit vielleicht aus vielen Öffentlichkeiten und vor allen Dingen Netzwerken besteht, aber auch möglicherweise irgendwann einen Raum braucht, der zugänglich ist für alle und in dem tatsächlich die Welt nochmal diskutiert wird, zu dem Freitag, einer Wochenzeitung in Berlin ansässig, die wir hier eingeladen haben, weil der Freitag ein ganz spezielles Experiment macht, über das uns jetzt Philipp Grassmann hoffentlich ein bisschen ausführlicher berichtet. Er hat nämlich vor allen Dingen begonnen, eine neue Online-Strategie zu entwickeln und versucht sozusagen auch damit einen öffentlichen Raum zu schaffen, an dem Leser über die Online-Community irgendwie auch an dem Blatt beteiligt sind, wenn ich das richtig verstehe, sich äußern können. Also eine eigene Online-Strategie zu entfalten, die vielleicht dann auch ein zukünftiges Forum sein könnte, in dem sich lokale Öffentlichkeit, die vielleicht auch mal global mitreden will, konstituieren könnte. Wenn Sie uns da mal erklären, wie das geht und was funktioniert, aber ich wäre so wahnsinnig froh, auch zu erfahren, was nicht klappt. Ja, weil es wird immer so viel schön geworben, aber vielleicht ist das ja hier ein Raum, um sich ehrlich auszutauschen.
Ja, also wenn Sie hören wollen, was nicht klappt, dann wird es ganz kurz. Aber Sie wollen ja hören, was klappt. Wir als Journalisten sind ja im Grunde auf der anderen Seite eines Prozesses, der hier gerade beschrieben wurde. Also wir sind, wenn Sie so wollen, Mittler von Meinungen, Analysen und auch Nachrichten. Und wir sind aber auch Sammler von Informationen. Und wenn solche Gruppen wie zum Beispiel Crisis Action oder Medico International an uns herantreten mit einem Thema, dann beraten wir, wie wir das vielleicht in der Zeitung aufbereiten. Das machen alle Zeitungen und wenn Sie die Medienlandschaft ein wenig beobachten, dann ist Ihnen sicherlich auch aufgefallen, dass es da einen ziemlich breiten Konsens gibt in der deutschen Medienlandschaft, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Herr Hebel hatte heute Morgen, glaube ich, schon was dazu gesagt, da konnte ich leider nicht dabei sein, aber das hängt sozusagen mit den Strukturen der Berichterstattung und den Informationen durch die Politik zusammen. Es hängt aber auch sozusagen mit journalistischen Reflexen zusammen, vor denen auch ich nicht gefeit bin, das Routine und so weiter. Und deshalb, weil das so ist, haben und der Freitag sich ja jetzt auch einer Gegenöffentlichkeit in seiner Arbeitsweise verpflichtet fühlt, haben wir darüber nachgedacht, ob es nicht andere Wege gibt, wie man stärker auf eine Gegenöffentlichkeit auch eingehen kann und wie man möglicherweise auch andere Meinungen und Ideen und Konzepte reinholt, die Journalisten oft nicht sehen. Und unsere Antwort auf diese Frage ist gewesen, dass wir uns sehr stark auf das Netz, auf das Online, das World Wide Web konzentrieren. Denn dort haben Sie im Grunde alles das, was wahrscheinlich heute auch schon eine Rolle gespielt hat, nämlich Vernetzung untereinander, die Möglichkeit, direkt zu kommunizieren. Und wir haben uns halt, das machen andere Medien in anderen Ländern auch, sich überlegt, wie kann man diese Möglichkeiten nutzen. Normalerweise stellt das Internet ja für Mediengesellschaften eher eine Bedrohung dar, also für die großen Medienhäuser in dieser Republik zumindest, weil immer die Sorge besteht, die Nachrichten, die man online stellt, die werden erstens nicht bezahlt, es ist alles kostenlos, es werden weniger Zeitungen gekauft, das bedeutet, die Verlage verdienen weniger Geld, die Redaktionen schrumpfen und so weiter. Wir beim Freitag sehen das Internet eigentlich eher als eine Chance, mit Möglichkeiten, wenn man die richtig nutzt, dass man auch sozusagen der Leser und auch die Zeitung davon profitieren kann. Wie geht das? Wir haben beim Freitag uns bemüht, die klassischen Grenzen zwischen Journalismus und den Lesern, also praktisch so, ich sitze hier vor Ihnen, also als Beispiel, ja, ich sitze vor Ihnen, erzähle Ihnen, wie es läuft. Das ist sozusagen das klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, das ist sozusagen ein überholtes Konzept eigentlich, auch übrigens in der Schule. Inzwischen sitzen da die Leute eher im Kreis und das ist eigentlich auch unser publizistisches Verständnis, dass wir uns sozusagen auf Augenhöhe mit unseren Lesern befinden und wir uns gegenseitig ernst nehmen und auch viel zu sagen haben. Und dazu haben wir halt diese Community geschaffen auf freitag.de. Im Grunde ist es zunächst einmal nichts anderes als eine Blogger-Plattform, wo sich jeder anmelden kann und Artikel schreiben kann. Und was wir jetzt machen ist, dass wir die Kommunikation mit diesen Bloggern, inzwischen haben wir glaube ich 8.000 oder vielleicht 9.000 Mitglieder, also eine ganze Menge, da sind nicht alle aktiv logischerweise, ich würde mal sagen so 10% oder 15% sind aktiv und schreiben Blogs oder wenn Sie so wollen Artikel und die anderen gucken mal so. Und wir nehmen die Kommunikation mit unseren Lesern in der Community sehr ernst und das bedeutet, dass jeder Blog, der dort geschrieben wird, auch die Chance hat, in die Zeitung zum Beispiel zu kommen und als Artikel abgedruckt wird. Wir präsentieren diese Blogs auch auf unserer redaktionellen Startseite auf freitag.de. Wenn sie uns gefallen und sie uns inhaltlich überzeugen, bereiten wir sie nochmal als Artikel auf mit Fotos und Überschriften, sodass eine größere Aufmerksamkeit auf diesen Artikeln lastet. Das heißt, die werden dann besser wahrgenommen. Und wir nehmen auch die Kommunikation mit den Bloggern sehr ernst. Also wenn einer unserer Redakteure einen Artikel schreibt, dann bedeutet das nicht, dass, wie früher bei mir, als ich noch bei der Süddeutschen Zeitung war, um 18 Uhr der Job vorbei ist und der Artikel ist sozusagen geschrieben und gedruckt, sondern dann beginnt eigentlich der zweite Teil der Arbeit erst, nämlich die Kommunikation und die Debatte über den Artikel. Und da wir eine sehr debattenfreudige Community haben, wo also eifrig gestritten wird über fast jeden Artikel, erwarte ich schon auch von unseren Redakteuren, dass sie sich dieser Debatte stellen. Und wer sich mal die Mühe macht und mal so einen Debattenstrang verfolgt, der wird feststellen, dass sozusagen das eine ist der Artikel, ein journalistisches Produkt. Sie können aber auch diese Debatte lesen. Und wenn Sie, sicherlich nicht jedes Mal der Fall, aber in vielen Fällen haben Sie dadurch ein zweites journalistisches Produkt. Sie können nämlich diese Debatte verfolgen. Es sind oft sehr kluge Artikel und aus einigen dieser Artikel machen wir wieder Artikel für die Zeitung, sodass es da ein Wechselspiel gibt. Und oft ist es auch so, und deswegen sagte ich sozusagen gegen Öffentlichkeit und Routine von Journalisten, wir als Journalisten im Tagesgeschäft befangen sehen oft auch gar nicht Themen, die vielleicht Bedeutung verdient haben oder wir werden manchmal auch übersehen Hinweise oder wir unterschätzen Stimmungen und der Austausch mit dieser Community und der Abbau der Grenzen zwischen Journalisten auf der einen und Lesern, Bloggern, Usern auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht ein Weg, wie man einmal das Internet zum Nutzen des gesamten Produktes nutzen kann und außerdem auch journalistisch attraktivere Artikel schreiben kann. Und ich glaube, dass das sozusagen ein Weg sein kann, ich will jetzt nicht sagen, den Journalismus neu zu erfinden, aber zumindest ihm mal neue Impulse zu geben, mal wegzukommen von diesem klassischen Schüler-Lehrer-Verhältnis, in dem sich ja auch Journalisten und Politiker befinden. Ja, der Politiker erzählt einem was und die Journalisten schreiben es auf. So, das ist mal.
Stefan, du hast in deinem Vortrag den Qualitätsjournalismus vehement verteidigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wird er jetzt in Frage gestellt durch solche Initiativen wie die vom Freitag?
Oh, natürlich. Nein, das glaube ich nicht, dass er in Frage gestellt wird. Der Philipp Grassmann hat ja nur, als er von Augenhöhe sprach, kurz vergessen hinzuzufügen, dass es da immer noch Leute gibt, die anders als die Blogger, für das, was sie schreiben, bezahlt werden, die Texte auswählen, die ihnen, wie du sagst, gefallen oder die sie für veröffentlichenswert halten. Und ich, als ich den Qualitätsjournalismus verteidigt habe, habe ich durchaus auch eine gewisse ordnende, orientierende Gatekeeper-Funktion gemeint. Und natürlich gibt es die auch immer noch beim Freitag. Und deshalb ist mir das Modell übrigens auch sehr sympathisch. Ich finde das absolut richtig. Ich frage mich nur, ob es und wie es zu bewältigen ist. Ich habe jetzt schon mal gelernt, dass die Kollegen beim Freitag nicht um 18 Uhr Schluss machen. Ich weiß nicht, wann sie anfangen.
Um 18.30 Uhr ist Schluss.
Gut, also die Debatte dauert 30 Minuten. Das haben wir jetzt auch schon gelernt. Nein, das ist ein super Modell, aber ich habe das vorhin auch schon gesagt, ich mache ja in meinem eigenen Blog die Erfahrung, dass es teilweise fast nicht zu bewältigen ist, was da an Debatte passiert. Der Philipp und ich, wir haben übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben einige Teilnehmer an unseren Blogs auch gemeinsam, die sich dann, die dann immer erzählen, beim Freitag seien sie aber nicht zensiert worden und vergessen aber mitzuteilen, dass sie sich vorher anmelden mussten, was sie bei uns nicht müssen. Also, wenn man sich darauf wirklich einlässt, und das würde mich auch nochmal konkret, wenn man das so systematisch macht, interessieren, wenn man sich wirklich darauf einlässt, den Artikel als Debattenangebot zu verstehen und diese Debatte auch dann zu führen, kommt man nicht an eine Stelle, wo man schon aus arbeitsökonomischen Gründen anfängt, Einschränkungen einzuziehen. Mir fällt dabei im ganz anderen Zusammenhang Susanne Baumann ein, die sagte, wir konzentrieren uns wegen unserer Kapazitäten auf einige wenige Konflikte in der Welt. Ja? Wie klug ist das doch und wie gleichzeitig furchtbar, dass man die Kriege auswählen muss, um die man sich kümmert, damit man überhaupt die, um die man sich kümmert, bewältigen kann. Blöder Vergleich jetzt, aber ist es nicht bei der Debatte mit den Lesern ein bisschen ähnlich? Wenn du erlaubst, Katja, mache ich nur noch eine ganz kurze Bemerkung, eine Anfrage an Thomas Gebauer. Jetzt hast du, ich will aber nicht drauf rumreiten, ich möchte es nur geklärt wissen, wie die Begriffsverwendungen sind. Katja hat vorhin gesagt, wir sprechen von Zivilgesellschaft und jetzt höre ich, in Delhi hat sich die globale Öffentlichkeit getroffen. Und da du es nochmal gesagt hast, ich wüsste einfach gerne, was an diesem Begriff öffentlich, also welche Öffentlichkeit da nun wirklich gemeint ist. Ja? Öffentlichkeit ist für mich, das mag ja an meine Berufskrankheit sein, etwas, was der Öffentlichkeit, also einem möglichst großen Teil der Menschen, zu Gehör und zur Kenntnis kommt. Offensichtlich gebrauchst du den Begriff Öffentlichkeit anders und ich habe jetzt die Chance, es zu lernen, was damit gemeint ist.
Okay, also wir haben schon eine rege Diskussion am Tisch. Wer fängt jetzt an?
Soll ich mal schnell, ich glaube, meins geht kürzer. Ja,
genau.
Also, wie kontrollieren wir das Ganze? Natürlich ist es so, dass der Spiegel oder jede andere Webseite jenseits der 1 Million User im Monat davor Problemen steht, die wahrscheinlich nicht zu bewältigen sind. Und die Chance oder der Vorteil des Freitags ist, dass wir natürlich wesentlich kleiner sind und uns deshalb auch mehr um diese Community kümmern können. Das ist richtig. Aber auch wir oder unsere Redakteure wählen sich natürlich schon auch aus, in welche Debatten sie einsteigen und wie stark sie sich da engagieren. Es geht ja jetzt nicht darum, jedem Blogger oder jedem Kommentar zu antworten, sondern es geht ja nur darum, auf die Debatte zu reagieren und einzusteigen und den Leuten zu signalisieren, ich nehme das ernst, was hier passiert und ich lese auch das, was hier passiert. Das ist schon Arbeit genug oft. Und es ist übrigens auch nicht so, dass immer nur der Autor in diesen Debatten eingreift, sondern auch andere Redakteure beteiligen sich dabei und so. Also manchmal sind es auch nur so Links. Hier übrigens habe ich noch gesehen, klick doch mal hier dies an und so. Es gibt auch technische Möglichkeiten, die natürlich der klassische Leserbrief nicht bietet. Aber was wichtig ist, wir haben schon eine sehr liberale Politik, was unsere Blogs anbelangt. Wir haben da ehrlich gesagt aber auch gute Erfahrungen gemacht. Und es gibt auch so eine Art Selbstkontrolle, wo wir auch gar nicht immer eingreifen wollen. Also wir überlassen das schon auch der Community. Und wenn eine Debatte, was natürlich auch bei uns mal der Fall ist, aus dem Ruder läuft, dann ist es eher oft so, dass die User untereinander eingreifen und dann sagen so, ey, Moment mal, hier nicht rumpöbeln, wo ist denn dein Argument oder das hast du neulich schon mal gesagt oder das hast du schon mal in dem anderen Blog geschrieben, ich will jetzt mal was Neues hören und so. Also es gibt ja auch schon so, wie in einer Podiumsdebatte oder keine Ahnung, bei einer Bundestagsdebatte, wo die sich zwar gegenseitig anmachen, aber dann auch immer einer sagt so, aber der Parlamentspräsident muss halt auch bei uns nicht immer eingreifen, sondern das ist eher die Ausnahme. So, jetzt aber Herr Gebauer.
Vielen Dank, Stefan, für die Frage. Das hilft wirklich, an der Stelle nochmal so etwas wie eine Begriffsklärung zu machen. Wir tun uns alle schwer, also ich tue mich schwer mit dem Begriff der Zivilgesellschaft, weil er so schillernd ist und so von unterschiedlicher Seite mit ganz unterschiedlicher Bedeutung benutzt wird. Weil er ist mal irgendwann vermutlich von Gramsci eingeführt worden, wenn man an dieses Konzept denkt, und aber als nicht ein Begriff, wo jetzt eine völlige Trennung zwischen Staat und Zivilgesellschaft existiert, sondern als etwas, was in einer gewissen Form von Verschränktheit miteinander existiert. Also Zivilgesellschaft letztendlich immer nur existiert im Kontext mit einer bestimmten Staatlichkeit, mit einem bestimmten Staat. Dann Solidarność hat ihn ganz anders begriffen. Sie haben den eingeführt als einen Begriff, etwas, was nicht militärisch ist, als etwas Ziviles im Gegensatz zu Militärischem. Das geistert auch in unseren Köpfen rum. wenn wir jetzt ans Globale denken, da gibt es eben keinen Weltstaat, wo man jetzt eine Zivilgesellschaft verorten könnte, die jetzt mit einem Weltstaat sozusagen ihre Händel austragen könnte und schauen müsste, welche Form von Hegemonie dann am Ende obsiegen könnte. Deswegen ziehe ich es an der Stelle vor, von Öffentlichkeit zu reden und meine diesen öffentlichen Raum, der erobert werden muss, der sich erstmal bilden muss sozusagen und wo diese ganzen Erfahrungen, von denen wir heute Morgen gesprochen haben, die ich auch eben nochmal erwähnt habe, dann erst stattfinden müssen. Es geht letztendlich um diesen globalen öffentlichen Raum, in dem Meinungsbildung stattfinden kann, in dem dann über Mobilisierungsprozesse aus diesen Meinungen so etwas wie eine politische Kraft wird, ja, die versucht, auf die verschiedenen Akteure und Verhältnisse, so wie sie existieren, in einer völlig, wie ich meine, nicht vernünftig organisierten Weise Einfluss zu nehmen. Das ist der einfache Grund, weswegen ich diesen Begriff, ich rede davon nicht von die Öffentlichkeit oder die globale Öffentlichkeit, ich teile deine Auffassung, ich glaube, das machen alle hier im Raum, dass es nicht die Öffentlichkeit gibt, sondern ganz verschiedene Öffentlichkeiten, aber es ist eine, die in dem Moment für sich reklamiert, dass sie eine unabhängige Öffentlichkeit ist, die auf eine gewisse Weise auch versucht, Stimmen von Leuten, die ansonsten nicht zu Wort kommen, zu vertreten. Da taucht das Legitimationsproblem auf, keine Frage. Da können wir über viele andere politische Probleme nachdenken, die dann aufzuwerfen wären. Aber erst mal zu dieser Unterscheidung, glaube ich, sollte es reichen.
Susanne, dich muss das Problem auch quälen. Ja? Also die Frage der Öffentlichkeit, also ich habe so oft in Zeitungen gelesen, selbst im deutschen Feuilleton, das Problem lässt sich nur noch global lösen und es ist von globaler Öffentlichkeit die Rede, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Reiche kapieren müssen, dass sie was von dem Reichtum abgeben müssen, das könne man nicht mehr national lösen, sondern global. Erst recht bei diesen großen Konflikten, bei denen ihr euch bewegt. Also was ist, gibt es das, globale Öffentlichkeit oder wie stellt sie sich her?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es sowas wie eine globale Öffentlichkeit gibt. Ich glaube, auch in eurer Einladung ist ja schon der Hinweis, auf dem Tahrirplatz werden die Schilder hochgehalten und an die Öffentlichkeit, an die globale, sei es Zivilgesellschaft, sei es Öffentlichkeit, sei es Politik, an wen auch immer gerichtet. Ich glaube, die gibt es auf jeden Fall. Und da sozusagen auch nochmal darauf zurückzukommen, was mir einfach am Herzen liegt. Ich sozusagen komme aus der eher klassischen Zivilgesellschaft, in diesem Falle sozusagen Nichtregierungsorganisation. Und ich glaube, da gibt es einfach auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. So wie sie die Medien sozusagen einerseits auch haben, hat sie die Zivilgesellschaft nämlich auch noch. Ganz besonders sozusagen damit zu spielen, damit zu agieren, damit umzugehen und letztlich auch sie in ihrem Sinne mit zu beeinflussen und zu gestalten. Ich bin mir wirklich, ich habe immer ein großes Fragezeichen dahinter, inwieweit Zivilgesellschaft zum einen wirklich schon die Kompetenz hat. Also Thomas Geberer sagt es gerade, es entwickelt sich wirklich alles erst, diese Kompetenzen. Ich glaube aber, die Zivilgesellschaft ist da zum Teil noch wirklich sehr, sehr, sehr dahinterher. Zum einen, was die politische Beeinflussung angeht. Also in New York, in Brüssel, da passieren einfach Dinge, da weiß niemand was mit, obwohl man sich sozusagen ganz intensiv mit dem Thema befasst. Da sozusagen da gibt es wirklich noch Steigerungspotenzial, sage ich mal. Heute Morgen hat einer der Teilnehmer gesagt, der Hannes Rockenbauch war es, dass es für ihn sozusagen ein ganz wichtiges Element war, Kompetenz zu zeigen und zu erarbeiten, sich schlauer zu machen als das Gegenüber. Und das finde ich wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Das ist nämlich was, so wie man seine Anliegen durchsetzen kann. Also man muss die Argumente kennen, man muss die Methoden kennen, an denen arbeitet. Man kann wirklich viel überlegen, finde ich, was die neuen Medien alles für Möglichkeiten bieten und so weiter und so fort. Aber das erstmal muss man wirklich sein Handwerkszeug haben, nämlich die Informationen und einen Überblick, wie die Abläufe sozusagen funktionieren, damit man da auch richtig mitarbeiten kann. Und zum Zweiten, und das würde ich jetzt mal wirklich hier auf die deutsche Zivilgesellschaft auch nochmal fokussieren, da ist Medico vielleicht ein bisschen eine rühmliche Ausnahme, aber gibt es den Willen der Zivilgesellschaft zum Teil auch, überhaupt diesen politischen Auftrag, den man hat, eigentlich wahrzunehmen. Es gibt wahnsinnig viel humanitäres Engagement in vielen Ländern. Aber werden auch immer die politischen Schlüsse daraus gezogen? Sozusagen macht man auch den zweiten Teil der Arbeit, nämlich seine Regierung zu beeinflussen? Nimmt man dazu die Öffentlichkeit sozusagen an die Hand? Spielt man die Rolle der Zivilgesellschaft, nämlich indem man eine Informationsquelle ist, die zuverlässig für die Medien eben ist? Und da, glaube ich, gibt es auf jeden Fall auch eine große Schnittmenge, dass man wirklich eine wichtige Säule sozusagen einfach der Information und Übermittlung auch ist.
Also Thomas, wir haben Zivilgesellschaft als Reparaturbetrieb und wir haben sie als Avantgarde genannt. Also ich glaube, Susanne hat es jetzt ein bisschen aufgeworfen, die Frage, ist das alles, machen alle ein und dasselbe? Oder reparieren die einen humanitär und Medico versucht noch ein bisschen Politik zu machen und versucht noch was zu verändern?
Ich nehme mal das Beispiel wieder der Weltgesundheitsorganisation. Bis vor kurzem hat die Weltgesundheitsorganisation nicht unterschieden zwischen den sogenannten Public Interest Organizations, also die jetzt zum Beispiel Gesundheit als öffentliches Interesse begreifen, und die das im kommerziellen Interesse begreifen. Sie haben das alles unter zivilgesellschaftlicher und privater Akteure zusammengefasst. Die Pharmaindustrie plus Patientenverbände plus NGOs plus Leute, die vor Ort kommen. Und das ist der Punkt. Wir haben es hier mit einer Vielfalt von privaten Akteuren zu tun, die durchaus ganz unterschiedliche Interessen verfolgen. Und die müssen erst mal klar werden, die Interessen. Man muss wissen, mit wem man es zu tun hat, wer die Akteure sind, was sie im Schilde führen, was sie wollen. Und das ist etwas, was nicht schon per se gegeben ist, sondern muss möglicherweise auch per Recherche herausgefunden werden. Ich will ein Beispiel geben, weil der immer gefeiert wird als der große Wohltäter, der Philanthrop Bill Gates. Ja, ich will jetzt gar nicht auf die Finanzierungsfragen eingehen, wo er sein Geld her hat und wie er das zum Beispiel macht, indem er jetzt hat er Skype gekauft und wird also auch dort sein Geld machen. Und wir brauchen Skype, um mobilisieren zu können, logischerweise. Also Bill Gates, der große Wohltäter, er hat eine sehr starke Nähe zu multinationalen Konzernen. Nicht, weil er da sein Geld anlegt und sozusagen die Rendite erwirtschaftet über Pharmaindustrie und in Nahrungsmittelmultis zum Beispiel. Nee, es gibt eine Nähe zur Coca-Cola Company und ehemalige Manager von Coca-Cola sitzen im Board von Bill Gates. So, das könnte man jetzt noch als klassischen Interessenskonflikt werten, aber wenn es jetzt weitergeht, er macht Folgendes. Er hat inzwischen angefangen, in Afrika ein Netz von Kleinbauern zu organisieren mit Mitteln aus der Gates-Stiftung, die die Kleinbauern dazu anhalten, Fruchtsäfte herzustellen, die über den Coca-Cola-Betrieb vermarktet werden. Also hier wird ganz eindeutig, wie ein solcher in aller Welt geschätzter privater Akteur, der als Wohltäter gilt, am Ende nur sein eigenes Geschäftsinteresse verfolgt und das total verschleiert ist. Wenn man sich mit diesen Leuten dann hinsetzt und gemeinsame Sache macht, dann ist man auf einer falschen Seite. Und deswegen kommt es darauf an dieser Stelle erstmal so etwas publik zu machen. Das ist die Kooperation mit den Medien, die wir uns wünschen, um deutlich zu machen, was hier los ist. Und auch dafür Sorge zu tragen, dass dieses Bild, was er in der Öffentlichkeit hat als Wohltäter der Menschheit, irgendwann mal auch korrigiert wird. Es ist nicht der Fall. So. Und an der Stelle müssen wir als Organisation, die etwas anderes im Schilde führen, mit Medien zusammenarbeiten und darauf hoffen, dass sie bereit sind, so etwas dann auch öffentlich zu machen. In welcher Form auch immer. In Form von Debatte, in Form von Blogs, in Form von anderen Ebenen. Das ist mir dann relativ wurscht. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu dem Wort Augenhöhe, was zweimal gefallen ist. Wir, wenn wir im Globalen unterwegs sind, müssen ja dann so etwas übersetzen. Ins Englische zum Beispiel. Und da heißt es interessanterweise nicht Augenhöhe, das wäre, und da kommt das ganze Hierarchische weg, sondern was es im Englischen heißt, Common Ground. Und mir ist das Wort Common Ground, also gemeinsamer Boden, ist mir irgendwo lieber als das, was über Augenhöhe und Hierarchien gesagt wird. Man bewegt sich auf einer gleichen Ebene, hat gleiche Ziele, gleiche Vorstellungen. Das ist das, was als Struktur genannt worden ist. Und in dem Kontext müssen dann solche Arbeiten stattfinden.
Herr Grassmann, für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich muss immer zwischen diesen Ebenen Berlin, Welt hinher hüpfen. Aber ich glaube, wir machen es alle mit und versuchen daraus uns ein Puzzle zu schaffen. Sie haben lange gearbeitet als Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Stefan Hebel hat es vorhin schon angesprochen, dass es die Berliner Republik eine andere ist als die Bonner Republik und sich durch andere Beziehungen zwischen Medien, Journalisten und Politik auszeichnen. Jetzt, wenn Sie die Geschichte über Bill Gates hören und wie er da Politik beeinflusst hat, kommt da irgendetwas auch bei Ihnen an von dem, was Sie in diesen langen Jahren in Berlin erlebt haben? Und darf ich jetzt da eine ganz biografische Frage stellen? Ist das einer der Gründe, warum Sie jetzt etwas in ein etwas anderes Medium machen?
Nein, ganz ehrlich, nein. weil die Erfahrungen waren jetzt auch nicht so erschreckend, dass ich mein Leben geändert habe, oder deswegen mein berufliches. Aber bevor ich die Frage beantworte, möchte ich doch noch auf einen Punkt eingehen, den Sie gerade genannt haben, weil Sie sich schon immer die Frage stellen, wie können wir globale Öffentlichkeit schaffen, wie können wir Aufmerksamkeit erzeugen. Und das ist die richtige Frage, aber ich glaube, dass sie mit den falschen Mitteln beantwortet wird, weil wir als Medien können natürlich nur, sind ja auch als privatwirtschaftliches Medium, sind wir natürlich immer daran orientiert, im gewissen Maße zumindest, dass wir jetzt nicht nur das machen, was wir politisch oder moralisch für geboten halten, sondern auch das, was die Leser lesen wollen. Also wir wollen unsere Zeitung, ein Produkt verkaufen und von dem Geld, das wir damit einnehmen, machen wir diese Zeitung. Das ist ja jetzt kein Stiftungsmodell, was wir hier betreiben oder eine NGO. So. Und das ist einer der Gründe, warum eine Zeitung auch wie der Freitag jetzt, obwohl es viele wichtige Themen mit berechtigten Ansprüchen auf Öffentlichkeit gibt, warum wir jetzt auch nicht auf jedes Thema eingehen können, selbst manchmal, wenn die Community uns noch so sehr drängt. Ich glaube aber, dass es eine Möglichkeit gibt, heutzutage, und die gab es halt vor 10 Jahren noch nicht, trotzdem Öffentlichkeit zu schaffen. Und mit Bedauern sehe ich zumindest, dass in Deutschland diese Möglichkeit noch nicht so sehr genutzt wird. Und deswegen möchte ich Sie trotzdem noch mal kurz ansprechen, bevor ich dann auf diese andere Frage eingehe. In England gibt es, die Engländer sind ja schon viel weiter, bei den Amerikanern kann ich es ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber diese neuen Medien, von denen heute, glaube ich, auch schon im Zusammenhang mit der Jasmin-Revolution die Rede war, sind natürlich auch eine Möglichkeit, um, wie wir Journalisten das nennen, publizistische Macht auszuüben oder Einfluss oder, wenn man es anders ausdrücken will, Öffentlichkeit zu schaffen. Soziale Dienste, wie sie so schön heißen, also wie Twitter, ist ja nicht nur eine Möglichkeit, um zu twittern. Ich sitze hier gerade in einer Veranstaltung mit 200 Leuten und wir reden über ein interessantes Thema, sondern sie können auch damit Leute mobilisieren. Ich will dazu jetzt nur ganz kurze Geschichte erzählen, ich will auch nicht in die Details gehen, aber es gibt unsere Partnerzeitung in England, der Guardian, dem wurde einmal untersagt, über einen Umweltskandal in Afrika zu berichten, gerichtlich. Und da hat der Chefredakteur des Guardian nur einen kurzen Tweet geschrieben und sinngemäß gesagt, der Guardian darf leider über eine bestimmte Sache nicht mehr im Zusammenhang mit der Debatte gestern im Unterhaus so ungefähr Bericht erstatten. Und da der Guardian sehr gut vernetzt ist und lauter Follower hat, die wiederum das retweeten, das heißt sozusagen in ihr Netzwerk ausstreuen, es war innerhalb von 24 Stunden der publizistische Druck im Internet so groß geworden, weil alle möglichen Blogger auch außerhalb von England und auch Zeitungen auf dieses Thema aufmerksam geworden sind und sich gefragt haben, was ist denn hier in England los und welches Thema meint er denn? Und dann haben einige Medien außerhalb von Großbritannien angefangen, über das Thema zu recherchieren und darüber zu berichten und einige Blogger haben was darüber geschrieben. Und kurz und gut, innerhalb von 24 Stunden war sozusagen dieses gerichtliche Verbot über diese Einschränkung der Pressefreiheit im Grunde, ja, war gekippt, weil im Internet halt alle darüber geschrieben waren. Macht es keinen Sinn mehr, dass ein Gericht in London verbietet, dem Guardian über diese, da ging es um 30.000 vergiftete, durch Umweltgifte krank gewordene Menschen an der Elfenbeinküste, das ist jetzt 1,5 Jahre her, und dann das Unternehmen, das dafür verantwortlich war, hat diese Berichterstattung halt untersagt. So, und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, auch wie man Öffentlichkeit mobilisieren kann. Ein Schauspieler wie Stephen Frears, den einige von Ihnen vielleicht kennen, der hat 800.000 Follower. Ja, also der Freitag hat, glaube ich, und wir gehören in den Twitter-Charts, gehören wir uns, zählen wir, obwohl wir eine kleine Zeitung sind, zu den ersten 20, wir haben, glaube ich, 18.000 Follower. Ja, der hat 800.000. Das heißt, wenn Stephen Frears, ein auch politisch link engagierter Regisseur, etwas twittert oder sagt, hier, das müsst ihr mal lesen, Leute, dann kriegen das 800.000 Menschen mit. Und ich glaube, das sind publizistische Möglichkeiten, von denen wir in Deutschland leider noch viel zu wenig Gebrauch machen. So, und jetzt nochmal ganz schnell zu Ihrer Frage, die will ich ja nicht übergehen. Die Einflussnahme der Politik auf die Medien, wie läuft dieses Wechselspiel? Das ist natürlich, da spielen viele Faktoren eine Rolle, unter anderem natürlich die Sucht des Journalisten auf Exklusivität, der Druck in den Redaktionen, dass man immer das Beste und Neueste haben muss. Ich rede hier von Nachrichtenjournalismus. Die Frage des Chefredakteurs am nächsten Tag, warum hat denn die Rundschau das und warum haben wir das nicht? Oder umgekehrt. Das alles sind, oder die berühmten Hintergrundgespräche, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, da laden dann zum Beispiel, lädt dann der Umweltminister ein und erklärt dann einem handverlesenen Kreis von Journalisten von überregional bedeutsamen Medien, warum und wie der Ausstieg aus der Atomkraft funktioniert und warum das plötzlich jetzt ganz sinnvoll ist. Oder warum kein Weg daran vorbeiführt, die Hartz-IV-Sätze zu kürzen oder so. Und dann sitzen da 20 Leute, die hören alle das Gleiche. Man sitzt meistens beisammen und trinkt ordentlich einen und isst. Und eine Woche später gibt es eine Gesetzesinitiative und dann haben alle Leute den sogenannten exklusiven Informationsstand, den man natürlich auch noch erweitern kann durch eigene Recherche und durch Anrufe bei Oppositionspolitikern. Das Problem ist nur, dass sozusagen die Grenzen des Diskurses über dieses Thema oft dadurch definiert werden, was sie für sogenannte Hintergrundinformationen erhalten haben aus berufenem Munde und über die sie natürlich auch nicht schreiben dürfen. Nicht? Ich meine, du hast die gleiche Erfahrung gemacht. Das ist der Trick dabei. Sie streuen exklusive Informationen und sagen aber, das darfst du nicht aufschreiben. Du darfst es aber sozusagen in deinem Kopf zwischenspeichern und wenn du dann über das Thema schreibst, ach so, war das ja gemeint und in Wahrheit ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht und so, und das steht ja noch viel mehr dahinter. Also kurz und gut, man lässt sich da sehr stark einfangen und dieses, wie das die Amerikaner nennen, dieses Rat Race, also dieses Rattenrennen um die exklusive Nachricht, das war allerdings in der Tat dann schon für mich auch ein Grund zu sagen, ich gehe lieber zu einer Wochenzeitung, die Meinung und Analyse macht und hinterfragt, anstatt immer nur die neueste Nachricht zu haben.
Wolltest du das ergänzen,
Ja, ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich genau zu dem Zeitpunkt, wo die Regierung kam, in dem Sommer das Weite gesucht und Frankfurt, meine Heimat, wieder aufgesucht habe. Aber auch das war zum Teil Zufall. Ich fand ganz interessant die Sache mit dem publizistischen Druck aus dem Netz oder aus den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich fand sie vor allem interessant im Zusammenhang mit zwei anderen Dingen, die du gesagt hast. Erstens, wir sind ja nun auch privatwirtschaftlich organisiert und wir können oder wollen nicht über alles schreiben, sondern wir wollen auch das schreiben, was der Leser lesen will. Ja. Punkt eins. Punkt zwei, auch bei der Umweltgeschichte, die der Guardian nicht schreiben durfte, kam dann in der Erzählung natürlich der Punkt, wo du sagst, und dann haben andere Medien angefangen, das zu recherchieren. Und jetzt nehme ich diese beiden Punkte mal zusammen und ich behaupte, das größte Versagen der Qualitätsmedien, mit das größte Versagen der Qualitätsmedien, liegt darin, dass sie sich auch in Zeiten ökonomischer Schwierigkeiten nicht gesagt haben, dass der Leser vielleicht etwas lesen möchte, von dem er vorher noch gar nicht wusste, dass er es lesen möchte, weil er es nicht kannte. Dieser Teil des Journalismus, sozusagen aus Recherchefreude, aus Informiertheit oder auch aus inhaltlicher Überzeugung, die Menschen mit etwas zu konfrontieren, wovon wir noch nicht wirklich wissen, ob sie es lesen wollen, das ist verloren gegangen und das hat, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, das ist der wichtigste Bestandteil des Teufelskreises nach unten, was die Qualität von Medien betrifft. Weil dieses, was die Leser lesen wollen, immer nur ein kleiner, sehr kleiner Nenner sein kann. Und außerdem handelt es sich dabei um die Leser, die der jeweilige Redakteur im Kopf hat oder der jeweilige Chefredakteur, ist unterschiedlich, je nachdem, wie autoritär das strukturiert ist. Wir wissen es ja gar nicht und wir experimentieren nicht mehr, weil wir Angst vor der ökonomischen Krise haben. weil wir Angst haben, dass die Leute nur noch das lesen, was virulent ist. Und ich glaube, dass wir als Medien auch in dieser Mittlerfunktion, von der Susanne Baumann gesprochen hat, die man an irgendeinem Punkt natürlich braucht, versagen, wenn wir das nicht tun. Ja? Und deshalb reagiere ich relativ allergisch immer auf dieses Argument, wir müssen ja schon auch das machen, was die Leser lesen wollen. Ich glaube, wir müssen ihnen wirklich was anbieten, von dem wir auch noch nicht wissen oder noch nicht spekulieren können, ob sie es lesen wollen. Einfach, weil es eine wichtige und richtige Information ist. Das ist mein Punkt 1. Der zweite Punkt, mir ist bei der Öffentlichkeit nur noch eins eingefallen. Danke, Thomas, ich habe dich jetzt verstanden. Und wir werden damit leben müssen, dass wir bei den Öffentlichkeiten unterschiedliche Akzente setzen, sagen wir mal. Ich habe mir gedacht, die Öffentlichkeit, die du meinst, das ist die Öffentlichkeit, die daran arbeitet, zu der Öffentlichkeit zu werden, die ich meine. Genau. Diese Öffentlichkeit arbeitet daran, dass Themen wirklich die Weltöffentlichkeit erreichen. Ja? Und wenn wir uns darauf verständigen, ist es gut. Und da möchte ich zum Schluss nur anekdotisch auf ein Paradoxon hinweisen, das ich im Zusammenhang mit der Minenkampagne erlebt habe. Die Öffentlichkeit, die euch eigentlich geholfen hätte, diese Minenkampagne erfolgreich zu führen, habt ihr genau an dem Tag gehabt, wo ihr den Erfolg auch schon anders erzielt hattet. Plötzlich, als es vorbei war, als es durchgesetzt und mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt war, da haben euch die Kollegen die Bude eingerannt. Und nicht genauso vorher, als ihr versucht habt, Öffentlichkeit zu schaffen. Ein interessantes Paradoxon, es kann sein, dass der Erfolg der Arbeit an Öffentlichkeit genau dann am ehesten eintritt, wenn man ihn nicht mehr braucht.
Wenn man von medialer Öffentlichkeit spricht jetzt. Ja.
Du hast natürlich recht, Stefan, dass der große Run dann von den Nicht-Qualitätsmedien auf die Erfolge der Minenkampagne dann gekommen ist. Aber die gallischen Dörfer, von denen du heute Morgen gesprochen hast, die gab es vorher auch schon und die haben uns durchaus geholfen, überhaupt dieses Thema so weit dann in die Öffentlichkeit in Anführungszeichen hineinzutragen und zu einem öffentlichen Thema zu machen. Das ist wohl völlig klar. Ich wollte ein bisschen was sagen, weil ihr immer sagt, der Leser. Ja, ich meine, das ist ja so eine Verallgemeinerung. Gibt es den Leser wirklich? Ja? Und woran misst man jetzt nicht die verschiedenen Leserinnen und Leser? Sind da nicht wenigstens zwei dabei, die zum Beispiel mal, nehmen wir das klassische Beispiel, dieses wunderbare Interview mit Hannah Arendt im Fernsehen vor vielen, vielen Jahrzehnten, zur Person mit Günter Gauss als Moderator und man sah bald die Figuren gar nicht mehr, weil sie im Zigarettenrauch sozusagen verschwunden sind und ein wunderbares Interview, wenn man das heute ausstrahlen würde, es gäbe sicher einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die es gerne sehen würden, ja? Aber es ist vielleicht nicht dann der Zuschauer oder die Zuschauerin in der Verallgemeinerung, aber es gibt Leute. Das Problem ist für mich, wenn man an der Stelle das an das Wirtschaftsinteresse knüpft, dann werden diese Leute, die ein Interesse haben, nicht mehr bedient. Das ist der Punkt. Und wenn man jetzt man kann es ja übertragen auf andere gesellschaftliche Sphären, nehmen wir das Geschehen im Kulturbereich insgesamt, Theater, Schauspiel Frankfurt, ja, wo dann also der Erfolg eines Theaters gemessen wird daran, wie viele Sitzplätze verkauft werden. Der Zuschauer will es sehen, sozusagen, oder nicht sehen, ja. Ist das der Erfolg? Muss man an solchen wirtschaftlichen Kriterien wirklich dann der Erfolg messen oder nicht? Ich will auf das hinaus, Stefan, was du gesagt hast am Anfang. Es ist keineswegs so, dass ich jetzt da euch in die Parade fahren will. Ich könnte es auch noch mal als ein Beispiel aus unserer Sphäre nehmen. Die Pharmaindustrie sagt, die produziert nur Medikamente, entwickelt Medikamente, für die sich auch einen Käufer findet. Ja? Wieder im wirtschaftlichen Interesse. Mit dem Ergebnis, dass es eine ganze Reihe von Krankheiten gibt, die nicht beforscht werden, weil es dafür keine Käufer gibt. Das sind Menschen, die arm sind oder die so zahlenmäßig klein sind, also nur vielleicht 10.000 Leute, die da unter der Krankheit leiden, sie werden dann nicht beforscht. Auch hier stellt sich für mich die Frage, kann man solche Sphären, die eigentlich wichtig sind für Leben, Information, Kultur, Gesundheit und so weiter, wirklich nur innerhalb dieses wirtschaftlichen Geschehens halten? Oder muss man nicht darüber nachdenken, sie rauszunehmen aus diesem Kontext und zu öffentlichen Gütern machen, die ganz anders finanziert werden? Die Frage an euch, könnt ihr euch vorstellen, dass es sowas wie eine Zeitung gibt, die steuerfinanziert ist?
Darf ich das mal ein bisschen verallgemeinern? Ja? Weil ich habe das Gefühl, bevor wir jetzt über den Leser spekulieren und den Medico-Anhänger, es hat sich ja vielleicht auch etwas verändert. Und damit haben wir uns heute den ganzen Tag beschäftigt, nämlich also die Öffentlichkeit selbst hat sich verändert. Es haben sich Leute zu Wort gemeldet, die auch plötzlich wahrgenommen wurden, weil sie so viele waren. Das wiederum hat doch vielleicht auch auf die Medien eine Rückwirkung. Also wenn ich mir zum Beispiel die Arbeit eines kritischen Journalisten wie die von Stefan Hebel angucke oder beim Freitag gehe ich mal davon aus, da der Freitag sich als Gegenöffentlichkeit versteht, sind es nicht andere Voraussetzungen, wo auch vielleicht der Leser wieder ein anderer ist, der sich für andere Themen interessiert. Also und hier wäre ja sowas wie ein Common Ground, den wir alle hätten. Ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich was verändern möchten, nicht nur reparieren. Und da würde ich jetzt so gerne einen Common Ground zwischen uns allen suchen. Was hat sich verändert? Wo gibt es Schnittstellen, wo wir zusammenarbeiten könnten und vielleicht mehr tun sollen? Also Stefan hat schon gesagt, ich soll die Redaktionen besuchen. Der Freitag hat mich jetzt schon eingeladen. Da habe ich nochmal gleich umgesetzt. Aber gut, also wo sind Schnittstellen? Wo könnten wir wirklich etwas tun? Also wo ist unser Common Ground jetzt hier? Hat sich etwas verändert? Haben wir mehr Möglichkeiten, nachdem wir gesehen haben, dass Leute am Tahrirplatz ein englisches Schild hochhalten können und damit wirklich Meinungen verändern können, Bilder und Klischees umwerfen, gibt es für auch diese gutwilligen Redakteure, von denen Malte jetzt sprach, vielleicht jetzt neue Möglichkeiten, die Chance, ein Thema zu platzieren, was sie vorher nicht platziert hätten können? Oder müssen wir uns nochmal ganz anders Gedanken machen, wo wir Öffentlichkeit, Gegenöffentlichkeit aufbauen. Jetzt fange ich einfach bei Stefan an und ende bei Susanne.
Also die letzte Frage, ich wage sie nicht zu beantworten, weil ich schon in mehreren politischen Prozessen, ich nehme mal nur als ein geradezu durch die Jahrzehnte meiner Berufstätigkeit rennender Hoffnungsträger lautete das Ende der FDP. Und ich habe irgendwann im Laufe der Jahrzehnte gelernt, vor dieser Vorstellung zu warnen. Und der Grassmann glaubt immer noch, dass es kommt. Ja.
Aber im Moment, jetzt doch wirklich, oder?
Also im Moment glauben es wieder alle. Ich bin da, also vor jeder Bundestagswahl, ich habe schon einiges gewonnen damit, dass ich gesagt habe, aber die sind drin. Ja, es wäre interessant, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie man solche Prozesse, die man gerne befördern möchte, mit einer gewissen Nachhaltigkeit versieht. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ja, warte ab. Ja, warte ab. So, also ich weiß es nicht. Ich bin da vorsichtig. Ich rede jetzt wieder von der Öffentlichkeit, die ich heute die Analphabetisierte genannt habe. Die ist unfassbar vergesslich. Die ist wahnsinnig vergesslich. Wenn Angela Merkels irgendwie Kompass nicht in die Ausstiegsrichtung ausgeschlagen hätte, ihr opportunistischer und populistischer, dann könnten wir uns heute auch wieder in einer Situation befinden, wo wir die gesamten alten Argumente für die Atomkraft wieder hören würden, wenn sich andere Einflüsse durchgesetzt hätten. Ich bin da relativ pessimistisch, was die bestehende Medienwelt betrifft. Ich würde gern eins hinzufügen, muss ich jetzt Philipp Grassmanns Der Leser doch an einer Stelle verteidigen. Auch wenn wir eine steuerfinanzierte Zeitung wären, würde ich mir für Themen, die mir am Herzen liegen, sehr viele Leser wünschen. Ja, das ist ein bisschen anders als ein Pharmakonzern, der macht nicht ein Medikament und wünscht sich dann viele, die Krankheit haben, sondern bei uns wäre es wirklich so. Ich würde sagen, dass es geht hier um Themen, von denen ich möchte, dass sie sehr, sehr viele Menschen erreichen. Die Frage ist nur, ob ich die, und dann komme ich zu deiner letzten Frage, was sich medial verändert hat, ob ich die aus dem Motiv, ein Thema selbst verbreiten zu wollen, aus einem journalistischen, vielleicht auch politischen und ethischen Motiv, zu gewinnen versuche oder ob ich sage, sie sind schon da und ich bediene sie jetzt. Das ist die schlichte Frage, die sich stellt. Ich glaube, der Freitag ist außer einer guten Idee auch noch eine Art Vorzeichen für etwas, was passieren könnte, wenn er Glück hat. Und zwar, dass sich in einer in einer segmentierteren Gesellschaft zunächst mal Medien für Teilöffentlichkeiten bilden. Dass wir, auch gerade weil wir nicht wissen, was der Leser will, eben nicht mehr unbedingt jetzt sagen, wir schaffen den gemeinsamen Nenner für alle, ja, sondern dass wir uns sehr wohl verorten. Das muss übrigens nicht so eine ideologische Festlegung sein. Das kann eine bestimmte journalistische Perspektive sein, eine Grundhaltung, eine ethische, politische Grundhaltung. Ich bin davon geprägt, weil die Frankfurter Rundschau so gegründet worden ist, und ich werde auch nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass sie so weitermacht. Aber ich glaube, die Zeit ist dafür jetzt, weil wir denn das Konsensmedium für alle weniger denn je in dieser Gesellschaft haben können.
Ja, Konsensmedium, das sind wir natürlich auch nicht. Und also der Freitag nicht. Will ich gleich anknüpfen. Ich meinte mit dem Leser, weil auch nicht, dass wir uns jetzt immer nach dem Leser richten. Ich meinte damit nur, dass ich von Unabhängigkeit sehr viel halte und deshalb sehr wenig von steuerfinanzierten Modellen für Journalismus. Und ich glaube, dass wir beim Freitag den Luxus haben, dass wir uns diese Unabhängigkeit in gewissem Maße mehr als andere Zeitungen und Medien leisten können. Und ich glaube, dass es darauf ankommt. Sie hatten da hinten von dieser WDR-Geschichte erzählt. Und ich glaube, es liegt auch solcher, ich kann das jetzt nicht erklären, also ich kann Ihnen das jetzt auch nicht erklären, warum das so war. Aber dahinter steht, glaube ich, schon oft bei etablierten Medien, dass sich die Zeitung, und deswegen, was hast du auch gerade gesagt, dass die Zeitung sich zu stark möglicherweise nach politischen Überzeugungen im Sinne von parteipolitischen Überzeugungen ausrichten und zu wenig nach aufklärerischen oder humanistischen Grundsätzen. Und das ist, glaube ich, ein Prinzip, das wir beim Freitag sehr wichtig nehmen, dass wir zwar eine linke, linksliberale, rot-rot-grüne Leserschaft haben, dass ich aber unter keinen Umständen einen Artikel unterdrücken würde, nur weil das sozusagen gegen die Interessen, ja, oder die Leseerwartung des Freitaglesers geht. Ich glaube, dass da viel zu große Sorgen in anderen Verlagen herrscht, dass man Angst hat, den Lesern mal auf die Füße zu treten. Und ich glaube, dass sozusagen so eine aufklärerische Grundhaltung, die ja zum Beispiel eure Organisation ja sozusagen von Beginn an geprägt hat, dass das sozusagen so ein, weil Sie nach Common Ground fragen, was kann das sein? Ich glaube, dass das sozusagen eine Basis sein könnte, auf denen man aufbauen sollte, um auch ein Bewusstsein zu schaffen für Themen wie Landminen. Wäre das so gewesen und wäre sozusagen dieser humanistische, aufklärerische Furor, der sozusagen diese Kampagne ja sehr stark geprägt hat, auch bei Zeitungen zu finden gewesen, dann wir hätten vielleicht weniger außenpolitische Erwägungen, keine Ahnung, was sagen die Amerikaner, wie sehen das die Briten, wie viele Rüstungskonzerne haben die Franzosen, sondern dann wäre möglicherweise so eine Kampagne, hätte eine ganz andere Durchschlagskraft auch in den Medien gehabt. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Richtung, in die man gehen sollte, und die sozialen Medien, die ich nochmal vorhin schon erklärt habe und erwähnt habe, können da, glaube ich, eine sehr große und wichtige Rolle spielen.
Um es nochmal zu sagen, ich war mit dem Journalismus damals nicht unzufrieden, als wir diese Minenkampagne gemacht haben, weil ihr ganz gut reagiert habt, also die gallischen Dörfer. Und ich meine, das Skurrile war dann, dass ich dann, nachdem alles erledigt war, dann im Bild der Frau dann auch noch ein Interview geben durfte. Das hätte ich mir in meinem Leben nie träumen lassen. Aber das ist sozusagen mal diese Form von Journalismus, die wir nicht unbedingt brauchen, um Erfolge zu haben. Die haben sich hinterher draufgesattelt. Der Common Ground. Also ich habe natürlich provoziert mit der Frage nach der Steuerfinanzierung. Mir geht es darum, dass wir im Hintergrund sehen, um was es eigentlich geht. Es gibt Rechte, es gibt Menschenrechte, es gibt die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Rechte. Und dazu zählt nicht nur das Recht auf Gesundheit, sondern das Recht auf Information, das Recht an Teilhabe, an Kultur, an kultureller Teilhabe. Das sind alles kodifizierte Rechte letztendlich, für die Mitgliedstaaten, die diese Konvention unterschreiben, auch Verantwortung übernehmen. Und wenn ich es mir anschaue, ich meine jetzt nicht die Printmedien in Deutschland, aber das, was zum Beispiel im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stattfindet in Deutschland. Stefan, du hast es auch schon gesagt, in der Nachkriegszeit, da gab es Überzeugungstäter, und zu diesem ganzen Geschehen der Überzeugungstäter ist auch die Einrichtung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesens zu rechnen. Ne?
die explizit den Bildungsauftrag hatten, die explizit dafür Sorge getragen haben in dieser Zeit, dass zum Beispiel Adorno druckreife Interviews geben durfte. Die konnte man jetzt im Museum anhören. Man ist erstaunt, was also damals alles im Rundfunk möglich gewesen ist. Wunderbare Geschichten, auch viel Mist natürlich, gell? Aber im Zuge der Privatisierung ist das völlig abgeschafft worden und heute ist der Bildungsauftrag zumal die Übertragung eines Fußballmatches sozusagen. Also hier hat sich etwas massiv in diesen Medien verändert, zu Ungunsten, durch Privatisierung. Und deswegen mache ich hinter dieser Privatisierung erstmal ein Fragezeichen und sage, wir müssen darüber nachdenken, wenn wir schon etwas an Common Ground finden wollen, wie eine andere Finanzierung von solchen Sphären, die mit Menschenrechten handeln und auch darauf Antworten geben sollen, möglich sein könnte. Es muss, kann ja auch wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also sowas wie beitragsfinanziertes Geschehen sein. Das ist das, letztendlich das Gleiche wie steuerfinanziert, aber es geht in eine andere Richtung. Und ich erlaube mir diese Visionen, ohne jetzt zum Arzt gehen zu müssen, weil ich glaube, dass es notwendig ist, darüber nachzudenken, was es wirklich heißt, wenn man diese Begriffe wie Common Goods, die Commons und alles das, was heute in der Debatte oder manchmal als Public Good bezeichnet wird, auch wie ein schrecklicher Begriff, der völlig falsch ist, da können wir jetzt auch stundenlang diskutieren, aber diese Commons, die Common Goods, wenn man die ernst nimmt. Und da tauchen eben dann, das ist wunderbar, dieser Begriff der institutionalisierten Gesellschaft oder institutionellen Gesellschaft, der gefällt mir da an der Stelle sehr gut. Und Hannah Arendt hatte ich vorhin auch durchaus mit Absicht genannt, ja, weil sie deutlich gemacht hat, dass diese ganzen Menschenrechte ja nichts wert sind, wenn sie nicht irgendwo in Gesellschaftlichkeit verortet sind und dort ihre Institutionen finden. Also ein Recht auf Rechte dann letztendlich realisiert ist. Und in dem Zusammenhang müssen wir darüber nachdenken, wie Institutionen geschaffen werden können als Common Goods, die in der Lage sind, auf diese unmittelbar essentiellen Bedürfnisse von Gesellschaftlichkeit Antworten zu geben. Und in dem Zusammenhang tauchte meine Frage auf, ob man nicht eben statt aus diesem öffentlich-rechtlichen, aus der gesellschaftlichen, öffentlichen Verantwortung immer weiter in die Privatisierung zu gehen, lieber andersrum läuft und das versucht zu verteilen, wieder zurückzuholen. Ich weiß, dass das schwer ist, aber in dem Zusammenhang ist meine Idee aufgetaucht. Und dann gibt es dann auch keinen großen Unterschied zwischen dem Gesundheitswesen und dem, was Recht auf Information und Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben ist, Stichwort Theater und so weiter. Oder Bildung.
Ja, ganz kurz eine Bemerkung, da finde ich eigentlich eine gute Idee, warum nicht wie staatlich unterstütztes Fernsehen auch staatlich unterstützte Zeitungen oder institutionalisierte Zivilgesellschaft, die sich durch große private Förderer unterstützen lässt, sozusagen auch für Zeitungen zu gewinnen. Abschließend von mir vielleicht. Ich glaube, im Grunde stehen sowohl Medien als auch, finde ich auch einen guten Begriff, institutionalisierte Öffentlichkeit vor der gleichen Herausforderung. Und ich glaube, da gibt es auch eigentlich die größte, oder kann sich hoffentlich die größte Schnittmenge raus ergeben. Und zwar ist das im Grunde die institutionalisierte Politik, die sozusagen in vielen Plätzen dieser Welt spielt, die wirtschaftliche Bedrängnis sozusagen, die dazu führt, dass viele der Redakteure wirklich auch nur noch Journalismus vom Schreibtisch aus machen können, die Welt gar nicht mehr wirklich kennen, die Welt sozusagen auch gar nicht unmittelbar mehr erfahren können. Das finde ich wirklich, eins der größten Auswirkungen dieser Veränderungen in den Medien. Und da sozusagen kann, glaube ich, schon ein Common Ground gefunden werden. Sozusagen auf der einen Seite die Zivilgesellschaft, die Nichtregierungsorganisationen, die zuverlässig und wirklich gut und aus erster Hand über ihre Partner und so weiter gut informieren können, die eine ganz, ganz gute Quelle eigentlich sein können, wenn sie dann, wie ich eingangs gesagt habe, ihr Handwerk wirklich beherrschen und sozusagen auch die Medien so bedienen, wie sie es brauchen. Also man braucht nicht 100 Pressemitteilungen mit irgendwas drin, aber man braucht eine zum richtigen Zeitpunkt. Das ist wirklich was, wo sozusagen wir noch als Nichtregierungsorganisation viel dran arbeiten können. Auf der anderen Seite die Medien, die dafür eben auch offen sein müssen. Also ich habe mit vielen Journalisten zum Beispiel zu tun, die zu afrikanischen Ländern arbeiten und die wirklich selber wahnsinnig interessiert sind, sich wahnsinnig gut auskennen. Aber wenn man nicht gerade wie Frau Böhm zum Beispiel bei der Zeit arbeitet, da kriegt man nichts unter in den Zeitungen. Und wie man das sozusagen löst, da habe ich auch nur noch ein Fragezeichen. Also ich glaube, man kann es immer wieder versuchen, durch neue Methoden, hinter die man manchmal auch ein Fragezeichen, also wir hatten zum Beispiel auch mal ein vor der Brüsseler Institution auch zum Thema Kongo sozusagen einen Tisch aufgebaut mit einer blutüberströmten schwarzen Männerleiche, um die rum sozusagen alle Menschen. Also das Foto ist gedruckt worden, überall. Also ich muss sagen, man macht sich da schon so Gedanken, ob das die richtigen Methoden sind, aber sowas kommt halt in die Zeitung. Aber ich glaube, da muss man wirklich auch immer nach neuen Mitteln und Wegen suchen. Und an die Medien sozusagen, da kann man wirklich nur hoffen, dass sie sich nicht weiter wie die Politik an der Analphabetisierung beteiligen, sondern wirklich auch einem mündigen Bürger sozusagen bedienen und eben auch mal über Themen berichten. Ich glaube, wenn zum Beispiel über die Elfenbeinküste oder auch über den Kongo mehr berichtet würde, es würde schon auf Interesse stoßen. Und es darf eben auch nicht alles nur unter den unter dem Diktat des Wirtschaftlichen stehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
So, wir kommen zum Ende. Ich danke allen Beteiligten. Ich glaube, wir haben einen Bogen geschlagen von heute früh, von den Fragen, wo wirklich soziale Bewegungen sichtbar werden in Stuttgart 21, im Tag hier Platz, die dann doch alle Medien bewegen können und tatsächlich plötzlich Weltöffentlichkeit bilden, vielleicht Stuttgart 21 deutsche Öffentlichkeit, und auch was verändern können zu der institutionalisierten Gesellschaft, Zivilgesellschaften wie Medico, Crisis Action, die aber doch, glaube ich, einen gemeinsamen Punkt haben, dass sie etwas verändern wollen und nicht nur reparieren. Das war für mich so ein bisschen der Common Ground des Aufklärerischen. Das ist mühsam, aber wir haben hier versucht, auch irgendwie die beiden Seiten, die da an Öffentlichkeit arbeiten, zu Wort kommen zu lassen und deutlich zu machen, dass es da auch Anknüpfungspunkte gibt und Gemeinsamkeiten, und an die muss man einfach immer wieder herstellen, auch wenn wir sicherlich unterschiedliche Themen und Interessen auch legitimerweise vertreten müssen zwischen Leser und Spenderinnen und Projektpartnern, gibt es halt auch noch ein paar Unterschiede. Ich danke allen, dass Sie wirklich so aufmerksam zugehört haben. Das war sehr angenehm, das moderieren zu dürfen. Der Thomas Seibert wollte noch ein paar Abschlussworte sprechen, und dann hoffe ich, dass wir uns heute Abend alle sehen beim Georg Schramm.
Ja, zum einen wollte ich die Gelegenheit nutzen, um ausdrücklich auch nochmal allen Kollegen von Medico zu danken, die den ganzen Tag um uns rum rumgewuselt sind und auch in den Tagen vorher. Und zum anderen gibt es immer so besondere Momente, wo man eigentlich gar nichts mehr sagen will oder gar nicht denkt, dass man was sagen sollte, und dann plötzlich taucht eine Gelegenheit auf und man muss diese Gelegenheit jetzt ergreifen, weil möglicherweise tatsächlich dann auch was gewonnen ist. Und das ist passiert, als hier die Kollegin aus der Verlegenheit raus, was ist jetzt eigentlich genau Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, sind wir dafür, dagegen, es gibt einen endlosen Mischmasch an Definitionen, da wird man auch nie rauskommen, es wird auch keine endgültige Lösung geben dafür, doch wenn es einen Zwischenschritt gibt, dann muss man den als solchen festhalten. Der Ausdruck institutionalisierte Gesellschaft, der jetzt plötzlich aus dieser Verlegenheit hier reingeworfen wurde, ist tatsächlich ein Ausdruck, der sehr lange schon in der Philosophie kreist, und kein Mensch greift ihn aus. Auf den 1950er Jahren hat der Philosoph Castoriadis ein Begriffspaar geprägt, das ich tatsächlich für weitreichender halte als alle diese anderen Begriffe, die hier rum, wie Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit und so weiter, obwohl auch der es nicht endgültig auflösen wird. Ich will es aber trotzdem zum Abschied jetzt einfach festhalten, weil wir eh den ganzen Tag dran gesessen haben und weil es auch den Bogen zusammenhält. Er hat nämlich unterschieden zwischen der instituierten Gesellschaft und der instituierenden Gesellschaft. Die instituierte Gesellschaft umfasst nämlich sowohl von der staatlichen bis zur Zivilgesellschaft und alles, was man so kennt, einschließlich der Medien, das, was schon in Institutionen geronnen ist, eingerichtet ist, das ist die instituierte Gesellschaft. Die gibt es schon, auf die wird man nie verzichten können, aber die ist gleichzeitig der Hort aller Probleme. Und die instituierende Gesellschaft, das ist diejenige, die überhaupt erst Einrichtung schafft. Die instituierte Gesellschaft, und das schafft den Bogen, die instituierende Gesellschaft, das war der Tahrirplatz. Und nach dem Eingriff, dem plötzlichen Eingriff der instituierenden Gesellschaft, dann erst öffnen sich plötzlich Möglichkeiten, die dann in Institutionen bearbeitet werden können und auch vor allen Dingen neue Institutionen schaffen. Auf die kann nie verzichtet werden, aber ohne die instituierende Gesellschaft ist das alles gar nichts. Und das glaubte ich doch als Schlusswort jetzt sagen zu müssen. Applaus